Ich habe vor kurzem einen Podcast gehört. Es war ein Podcast von Worthaus. Die machen ganz viele Podcasts, meistens recht lange und ausführliche, zu allen Themen rund um den christlichen Glauben. Der Podcast, den ich gehört habe, war von Martin Benz, von irgendwann von letztem Sommer. Zum Thema Glauben, ist das Grund zur Hoffnung oder eher der Grund zur Frustration? Und ein bisschen von dem nehme ich heute auf, eigentlich nur so aus dem ersten Teil. Am Anfang ist so um die Frage gegangen, um was geht es eigentlich im Glauben? Manchmal reden wir von guten Nachricht, von guter Botschaft oder vom Evangelium oder wir reden vom Reich von Gott. Und wenn man jetzt in einem Satz müsste zusammenfassen, um was geht's denn dort? Um was geht's dort? Da habe ich schon verschiedene Antworten gehört. Ein paar würden vielleicht die Liebe erwähnen. Andere würden Barmherzigkeit sagen. Andere würden sagen, Befreiung von Sünden oder Nähe zu Gott. Die würden vielleicht sogar vom Blut reden, vom Tod von Jesus und von dem Geschenk, das er uns durch sein Sterben hat gemacht. Der Martin Benz hat in diesem Podcast eine Antwort gegeben, die ich so vorher noch nie so formuliert habe gehört, die aber für mich sofort total viel Sinn hat gemacht. Und wo ich dann ein bisschen näher bin nachgegangen, noch, ob das als Antwort so irgendwie auch verhält. Und mir denkt, es verhält. Und darum rede ich heute ein bisschen mehr über das reden. Er hat gesagt, beim Evangelium oder bei dieser guten Nachricht, oder wir könnten einfach sagen, beim Glauben, geht es darum, das Leben zum Blühen zu bringen. Das Leben zum Blühen zu bringen. Das Leben in all seinen Facetten. Das ist jetzt vielleicht nicht die erste Antwort, die einem in den Sinn kommt. Darum tue ich es noch ein bisschen ausführen. Schon wenn wir ganz am Anfang in der Bibel im Schöpfungsbericht lesen, was dort steht, wie Gott die Erde und die Menschen hat geschaffen und was er über die Erde und die Menschen denkt, dann sehen wir, dass ganz viel Wachstum dort drin steckt. Bei allem, was Gott hat geschaffen hat, hat er angefügt, es soll gedeihen, es soll erblühen, es soll sich fortpflanzen, es soll wachsen. Wir können sagen, all das, wo hier auf dieser Erde ist, Natur und wir Menschen, sind dazu gemacht, dass wir in unsere volle Entfaltung kommen können, sozusagen. So wie das Blümchen, das sich entfaltet, wenn es fertig oder wenn es so richtig in Blust ist, quasi. Das Leben, das Gott geschafft hat, soll erblühen. Im übertragenen Sinn könnte man auch sagen, es soll die Möglichkeit bekommen, dass all das, was in ihm innen steckt, wirklich darf zum Vorschein kommen und darf wachsen und seinen Platz haben. So sein volles Potenzial erreichen, könnte man sagen. Das war auch die Aufgabe, die später Gott hat Könige eingesetzt hat, die Könige hatten im Hinblick auf ihr Volk. Man könnte manchmal meinen, die seien einfach da gewesen zum Herrschen. Und Herrschen ist irgendwie ein Begriff, der eher ein bisschen negativ klingt. Was der Begriff aber meint, wenn wir dort zu diesen Wortwurzeln schauen, was das Wort Herrschen meint, ist ganz viel steckt dort davon drin, von ich verhilfe diesen Menschen, die wir untertan sind als König quasi, dazu, dass sie wachsen und gedeihen und dass all das, was in ihnen innen steckt, darf zum Vorschein kommen, darf Platz haben, darf wachsen, Farbe bekommen auch. Da steckt ganz viel von so Gottes Intention dahinter, von seinem Plan, von seinem, auch so von dem, was er denkt über einen Mensch. Es ist ihm wichtig, dass der Mensch und die ganze Schöpfung nicht irgendwo zurückgestutzt wird und nicht irgendwo unterdrückt wird, sondern eben kann wachsen. Auf das nimmt auch Römer 14 Bezug. Über das Kapitel rede ich heute mehrheitlich, Römer 14. In diesem Kapitel redet Paulus über eine Streiterei, die sie in der Gemeinde in Rom hatte. Es ist so um das Essen gegangen. Teil haben gefunden, Teil Essen ist unrein. Das ist uns verboten zum Essen. Und wenn wir das essen, dann tun wir uns versündigen. Und andere haben gefunden, das spielt doch bei Gott keine Rolle, was man jetzt isst. Man darf doch alles essen. Und dann waren so die Leute miteinander im Streit gewesen, was man jetzt darf essen und was nicht. Und in diesen Streit hinein, sagt der Paulus im Vers 17, denn im Reich Gottes geht es nicht um Fragen des Essen und Trinkens, sondern um das, was der Heilige Geist wirkt. Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Es geht um Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Wir gehen davon aus, dass Gott in der Form vom Heiligen Geist in uns wohnt und das, was er in uns inwirkt, soll genau das zum Ziel haben. Dass wir ein Leben führen, das gerecht ist, das Frieden schafft und wo Freude Platz hat. Das ist das, was uns aber auch als Hoffnung geschenkt ist. Das sind drei so wie eine Art Lebensbereiche. Der Frieden. Ich glaube, ich habe schon mehr davon geredet, dass das Wort Frieden, das in der Bibel gebraucht wird, nicht einfach wie bei uns so die Abwesenheit von Krieg meint, was ja schon mal sehr, sehr gut wäre, wenn wir das hätten, sondern dass das viel umfassender ist. Dass Frieden alle zwischenmenschlichen Beziehungen einschließt, aber auch die ganze Schöpfung mit einschließt. Wenn nie mehr etwas dazwischen ist, zwischen dir und mir nicht, zwischen dir und dir nicht und zwischen uns und den Bäumen und den Pflanzen und der Erde nicht, dann ist vollkommener Frieden. Das ist das Shalom, wo hier davon die Rede ist. Wenn wir über Gerechtigkeit reden, dann ist das natürlich sehr eng verknüpft mit dem Frieden, hat aber noch einen Hauch von einer Aktion drin. Der Frieden ist mehr der Zustand und Gerechtigkeit ist mehr das, was man macht, für das eben der Frieden kann entstehen kann. Oder der Zustand von dieser vollständigen Harmonie. Gerechtigkeit hat damit zu tun, dass ich in der Lage bin, gut zu tun. Dass ich Entscheidungen treffen kann. Dass ich Handlungsoptionen habe. Und dort innen eben die Möglichkeit, eine gute Option zu wählen. Das ist auch etwas, wo einem Menschen Sinn gibt. Das können entscheiden und sich können für das Gute entscheiden und dort Einfluss haben. Und der dritte Bereich ist die Freude und das ist mehr, neben dem, dass der Frieden eher ein äusserer Zustand ist, ist die Freude eher ein innerer Zustand. Dass ich innen zufrieden bin, dass ich glücklich bin, dass ich fröhlich bin. Eben einfach, dass ich Freude habe. Und diese Sachen sind natürlich eng miteinander verknüpft. Das eine ist häufig ohne das andere nicht unbedingt möglich oder auch nicht im gleichen Umfang möglich. Das, was Gott für uns möchte und was er uns auch dabei hilft, dass wir das dürfen erleben und leben, ist eben genau das. Dass wir dürfen Frieden erfahren, dass wir dürfen Gerechtigkeit sehen und dass wir dürfen Freude empfinden. Genau das ist das, was er auf der einen Seite uns verspricht. Er sagt, ich komme zu dir und ich verhilfe dir dazu, dass diese Sachen in deinem Leben grösser werden. Und wir wissen, dass das nicht immer in vollem Ausmaß so ist. Wir leben nicht immer in einer friedlichen Welt. Wir erleben nicht immer Gerechtigkeit und sind nicht immer fröhlich. Aber er verspricht uns auch, dass wenn wir sterben oder wenn die Welt in dieser Form, die sie jetzt hat, vielleicht irgendwann zu Ende geht, dass wir dann das in ihrer ganzen Fülle in vollem Ausmaß werden dürfen erleben. Das ist die Hoffnung, die wir geschenkt bekommen. Und ich wünsche dir, dass du die Hoffnung immer um auch in deinem Leben kannst spüren. Dass du nicht, wie der Martin Benz am Anfang eben hat gefragt, ist Glaube mehr eine Frustration manchmal? Dass du Glauben nicht als Frust erlebst oder als viel Fragen und viel mühsam dran sein oder viel Konflikte oder viel, genau, eben so ungeklärte Fragen, sondern dass Glauben für dich genau das darf sein, was für Gott ist, wo Gott auch in dich hineingibt, dass es dir Frieden schenken kann, Gerechtigkeit und Freude. Ich wünsche mir, dass wir die Hoffnung so dürfen erleben. Jeder einzeln, aber auch hier zusammen als Gemeinde. Und auf das wollen wir uns irgendwie auch konzentrieren. Das ist ja das, was der Paulus hier auch sagt. Konzentrieren wir uns nicht auf die Fragen nach, darf man jetzt das essen oder nicht? Das ist eine nebensächliche Frage. Das, was darum geht, sind die Kernwerte. Es hat mal eine Studie gegeben, recht eine grosse Studie, mit der Frage, was ist denn so das gute Leben? Was ist das gute Leben? Oder wir können, es war eine englische Studie, dort steht Flourishing Life, also das erblühende Leben. Oder das blühende Leben. Und all die Antworten, die dort zusammenkommen von den Leuten, die gefragt wurden, was bedeutet für dich ein gutes Leben, die kann man in drei Kategorien einteilen. Und ihr merkt, dass die drei Kategorien genau sich decken mit den drei Sachen, die wir in diesem Vers haben gelesen haben, wo ich vorhin darüber geredet habe. Der erste Punkt ist, Leute denken, Leben ist ein gutes Leben, wenn meine Lebensumstände gut sind. Also Sachen wie, ich habe genug zu essen, ich habe ein Dach über dem Kopf, ich muss mir keine finanziellen Sorgen machen, ich bin nicht krank zum Beispiel oder ich bekomme medizinische Versorgung. So, das sind die Lebensumstände von aussen. Das ist das, was man würde können gleichsetzen mit dem Frieden. Oder? Es ist kein Krieg, keine Ungerechtigkeit, keine Ausbeutung, dann sind alle Lebensumstände gut. Das verhilft ganz sicher zu einem guten Leben. Die zweite Kategorie, wo man die Sachen können einteilen konnte, ist eine sinnerfüllte Lebensgestaltung. Leute finden dann ihr Leben als gut oder als blühend, wenn das, was sie machen, in einer oder anderen Form ihnen einen Sinn gibt. Und genau da der Link zu der Gerechtigkeit, eben die, dass ich mich für das Gute entscheiden kann und dort einen Einfluss haben und darum mein Leben so ohne Sinn überkommt. Und das Dritte, was genannt wird, gut ist oder wo genannt wird für ein erblühendes, gutes Leben, ist ein gutes Lebensgefühl. Mein Leben ist dann gut, wenn es sich gut anfühlt. Denn wenn ich zufrieden bin, wenn ich zuversichtlich in die Zukunft schauen kann, wenn ich keine Angst habe, dann wenn ich innerlich zufrieden, zuversichtlich bin. Eben das Gefühl von Freude. Und so, glaube ich, ist die Botschaft von diesem Glauben, oder wenn wir fragen, wenn wir den Glauben in einen Satz zusammenführen, nimmt der Glaube genau all das auf, was eigentlich die Menschheit sich wünscht, für dass sie ein gutes Leben können führen. Und genau dort innen, glaube ich, sind wir auch Hoffnungsträger. Wir sind nicht nur die Hoffnung dürfen erleben, weil wir die geschenkt bekommen, sondern wir sind auch die Hoffnung leben, die einen Teil von dieser Hoffnung gegen aussen tragen. Oder gegen aussen ist eigentlich der falsche Ausdruck. Wir sind ja nicht ein Innen und andere sind ein Aussen. Wir sind ja einfach alle Menschen auf der Welt. Das ist mehr ein von mir innen gegen aussen, wer auch immer mein Gegenüber ist. Und das sollen wir und können wir sein in allen verschiedenen Lebensbereichen. Wir sollen daran beteiligt sein, dass Leben kann erblühen in jedem einzelnen Mensch, in Familien, in der Natur, in den Kirchen, in der Politik, in der Spiritualität, in der Kreativität, in der Vielfalt, im Denken, dass Seelen können erblühen in jedem Bereich des Lebens, haben wir auch einen Auftrag, dass wir Leben können und dürfen zum Blühen bringen. Und genau das können wir uns eben nicht nur für uns selber überlegen, sondern wir können uns das auch als Gemeinde überlegen. Sind wir hier ein Ort, wo Leben erblüht, wo Seelen erblühen, wo Vielfalt erblüht und Freude, wo Frieden blüht? Sind wir auch als Gemeinschaft der Hoffnungsträger, wo wir aufgefordert sind, dass wir ihn sein sollen? Eigentlich, wenn wir das so lesen und hören, müsste ja Kirchen der Ort sein, wo die blühendsten Landschaften sind, wo am meisten von diesem Frieden, am meisten von dieser Gerechtigkeit und am meisten von dieser Freude spürbar ist. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, dass das nicht immer so ist. Für mich auf jeden Fall. In anderen Gemeinden nicht und in dieser Gemeinde auch nicht immer. Und ich glaube, dort können wir einen Lehrplatz ziehen und dürfen wir immer weiterhin auch noch dran sein, dass wir uns auf die Kernthemen fokussieren, was wirklich darum geht. Ich möchte noch ein paar Anmerkungen machen zu dem Römer 14. Ich habe jetzt nur eins oder so kleine Ausschnitte daraus genommen. Es gibt noch ein paar andere spannende Sachen, die in diesem Römer 14 stehen. Es geht dort vor allem um einen Umgang miteinander, was ja eben viel mit dem zu tun hat, was ich jetzt davon geredet habe. Es geht vor allem eben darum, wie man dann miteinander umgeht, wenn man nicht gleicher Meinung ist. Mit dem Beispiel vom Essen erwähnt auch noch das Beispiel vom Ruhetag. Offenbar waren sie sich nicht einig, wie viel dass man am Ruhetag noch arbeiten darf und wie viel nicht. Und sie sich dort auch ein bisschen in die Haare geraten, offenbar, was jetzt richtig und was falsch ist. Und ich glaube, das lässt sich aber gut übertragen auf andere Themen auch. Einfach überall dort, wo die einen finden, es ist aber biblisch richtig so und andere finden, es ist biblisch richtig so und man ist sich einfach nicht einig. Im Vers 13, das ist eigentlich so eine Zusammenfassung von dem, was der Paulus zu dem sagt, steht, hören wir auf, einander zu verurteilen. Hören wir auf, einander zu verurteilen. Behandle deine Überzeugung in diesen Dingen als eine Angelegenheit zwischen dir und Gott. Es ist eine Angelegenheit zwischen dir und Gott. Und nicht zwischen dir und anderen. Er sagt zu denen, die sich eher strenger an so Richtlinien halten, weil sie Angst haben, dass sie sich sonst versündigen, weil es heisst, wir sollen so und darum müssen wir doch so. Zu denen sagt er, verurteile den anderen nicht, denn Gott hat ihn genauso angenommen wie dich. Wenn es jetzt jemand weniger streng sieht als du, oder eben eine andere Überzeugung hat, in die eine oder in die andere Richtung, verurteile ihn nicht, denn Gott hat ihn genauso angenommen wie dich. Er sagt im Vers 4, in der zweiten Hälfte, ob jemand mit seinem Tun bestehen kann oder ob er nicht besteht, das zu urteilen ist einzig und allein die Sache seines Herrn, dem er verantwortlich ist. Und er macht noch eine Bemerkung zu diesem Satz. Also es ist echt nur, es geht nur darum, um die Person und Gott. Und er sagt dazu, und er wird bestehen, denn es steht in der Macht des Herrn, ihn zu bewahren. Wir müssen also uns auch nicht um das Heil von anderen so viel Sorgen machen, wie wir vielleicht manchmal meinen. Weil wir das Gefühl haben, die tun sich aber doch versündigen oder die sind doch eben auf dem falschen Weg. Und was, wenn denn die am Schluss vielleicht nicht gerettet werden? Sie werden bestehen, weil es steht in der Macht von Gott, sie zu bewahren. Was ich sehr spannend fand und jetzt hier auch noch kurz erwähnen möchte, dass Menschen, die eher strikter an Verhaltenslinien festhalten, vor allem aus einer Angst heraus, dass sie sonst vor Gott falsch machen und am Ende vielleicht vor Gott nicht bestehen, werden hier von Paulus recht hart als die Schwachen bezeichnet. Die Schwachen im Glauben. Und ich sage das nicht, für irgendwo den Finger aufzuhauen und zu sagen, aber du und du, und wenn du jetzt dich angesprochen fühlst, gehörst zu diesen Schwachen im Glauben. Ich sage es aber, weil es mir in diesen Jahren hier schon immer mal wieder ist begegnet, dass wenn ich zum Beispiel eine Predigt hatte, die ein bisschen offenere Haltung oder eine andere Ansicht vertreten hat, als man vielleicht bis jetzt hat gehört oder als vielleicht deine war, immer mal wieder an die Rückmeldung bekommen, das ist ja schon schön, aber könntest vielleicht auch wieder mal ein bisschen mehr Zünd betonen oder dort, wo wir aufpassen müssen. Und es ist auch so ein bisschen der Vorwurf gekommen, im Sinn von, nimmt man denn die Bibel noch ernst, wenn man jetzt nicht mehr alles gleich versteht wie vorher oder wie man es vielleicht gelernt hat. Und das hat ja ein bisschen etwas davon von, glaubt man denn noch richtig? Und hier aber steht, die nicht Angst haben, dass sie sich versündigen, sind eigentlich die Starken im Glauben. Weil die haben verstanden, was die Gnade von Gott ist. Was die Erlösung von Gott ist. Ich muss nicht Angst haben um mein Heil. Und ich wünsche mir so sehr, dass jedes von euch das so darf erleben, dass die Angst, irgendwann vor Gott nicht zu bestehen, einfach darf weggehen, weil die muss gar nie sein. Weil Gott es dir hat versprochen. Und ich sage hier nicht, alles, was irgendein Mensch irgendwann machen kann, ist einfach gut. Es gibt Sachen, die sind ethisch, moralisch und auch biblisch, theologisch nicht gut. Denn wenn Menschen zu Schaden kommen oder wenn die Natur zu Schaden kommt. Aber bei der Frage, was man jetzt isst oder nicht isst und bei anderen Fragen, spielt es eigentlich wenig eine Rolle. Bei denen, was man isst und was nicht isst, vielleicht fast noch mehr als bei anderen. Es werden aber in diesem Text auch die angesprochen, die sich weniger streng an diese Vorschriften, Richtlinien halten. Und auch denen wird gesagt, du dein Gegenüber nicht verurteilen. Nehmt den, der in seinem Glauben schwach ist und meint, sich an bestimmte Vorschriften halten zu müssen, ohne Vorbehalte an. Streitet nicht mit ihm über seine Ansichten. Und das fällt uns ja manchmal gegenseitig ein bisschen schwer, oder? In Sachen, wo wir uns nicht einig sind, wo wir eigentlich das Gefühl haben, wir wollen doch gerne einig sein. Streitet nicht. Lass dein Gegenüber genau so stehen, wie es ist, mit den Ansichten, die es hat. Und wir können doch gleich zusammen so gemeint sein. Der Paulus fordert uns auf, dass wir Rücksicht nehmen und auch nicht extra andere provozieren, auch nicht extra sticheln oder extra Sachen machen, wo man weiss, die anderen nehmen Anstoss dran, sondern auf das zu verzichten, für auch dort irgendwie mehr von dieser Harmonie, von diesem Frieden möglich zu machen. Insgesamt sagt der Paulus also vor allem, nehmt Rücksicht aufeinander und lasst einander so stehen, wie ihr seid. Verurteilt nicht, weil Gott das auch nicht macht. Sein Ziel war nicht, dass am Schluss alle die gleiche Meinung haben, auch wenn er seine persönliche Meinung in diesem Text recht deutlich lässt zum Vorschein kommen, sagt er aber nicht, ihr müsst alle auch so, sondern eben, dass man in dieser Unterschiedlichkeit aufeinander Rücksicht nimmt. Und ich denke, in diesem Bereich ist das ein Beispiel dafür, wie das eben so Frieden, Gerechtigkeit und Freude kann zum Blühen kommen, wenn man diese Anweisungen befolgt, wenn man den Fokus mehr auf das legt, wenn man mehr Rücksicht nimmt, wenn man mehr Sachen lässt. Und ich hoffe, dass wir das in unseren Leben immer wieder dürfen erleben und dass ihr als Gemeinde das auch immer wieder neu so dürft erleben. Ich gebe dir also gerne die Frage mit: Erlebst du Hoffnung und lebst du Hoffnung? Du kannst diese Frage gerne noch in die nächste Woche mitnehmen, um dir zu überlegen, und immer wieder dankbar auch können sehen und wahrnehmen, wo dass du etwas von dem Schönen, von dieser Freude, von diesem Frieden schon siehst. Und du darfst gerne noch die Frage mitnehmen, wo kannst du nächste Woche ein Friedensstifter sein. Wir singen jetzt zusammen und in dieser Zeit, genau, wollen wir auch Gott danken, genau eben für die Hoffnung, die wir bekommen. Und wollen uns dazu ermutigen, Hoffnungsträger zu sein und noch mehr zu werden.